Schon zweimal verkündete Jelzin einen Stopp der Luftangriffe auf die tschetschenische Hauptstadt Grosny. Tatsache ist, dass auch dieses Wochenende wieder Angriffe der russischen Luftwaffe auf die Stadt geflogen wurden. Die russische Armee versucht nun, mit Stoßtrupps in das schwer umkämpfte Grosny einzudringen. Doch in einem mörderischen Häuserkampf leisten tschetschenische Einheiten hartnäckig Widerstand. Die russische Armee bombardiert auch Städte außerhalb Grosnys. Auch Dörfer in den Bergen werden angegriffen. Angeblich wird dort der geflohene tschetschenische Präsident Dudajew vermutet. Der russische Krieg in Tschetschenien und das schreckliche Morden, das auch vor der Zivilbevölkerung nicht zurückschreckt, hat internationale Reaktionen hervorgerufen. Jelzin indes stellt sich in seiner hörigen Presse, wie der vom russischen Präsidentenamt hervorgegebenen Zeitung Russijski Vesti, als Verschwörungsopfer dar. Er versucht, seine kriegstreiberische Politik anderen in die Schuhe zu schieben. Der Chefredakteur der besagten Zeitung verkündete, der Tschetschenien-Konflikt sei eine Operation zur Diskreditierung von Präsident Jelzin. Er schreibt weiter:
Alle Skandale des vergangenen Jahres bis zum Einmarsch in Tschetschenien waren gegen die führende politische Figur in Russland gerichtet. Es war General Dudajew, der Moskau zum Krieg zwang.
So wird Jelzin, die führende politische Figur in Russland, entlastet und ihm von der regierungshörigen Presse der Rücken gestärkt. Auf der anderen Seite wird gegen kritische journalistische Stimmen weiterhin zu Felde gezogen. Die russische Presse ist bis auf wenige Ausnahmen gleichgeschaltet. Am Samstag wurde bekannt, dass Jelzin den Chef des russischen Fernsehens Poptsov entlassen hatte. Der Grund waren kritische Kommentare zum Tschetschenienkrieg. Wie sieht es nun in Russland selbst aus? Wie ist es mit der Antikriegsbewegung bestellt? Nur wenig Informationen über Antikriegsaktivitäten aus Russland dringen hier in den Westen. Doch es gibt sie. Bereits am 18. Dezember hat sich dort ein Antikriegskoordinationskomitee gegründet. Sie umfasst ein Spektrum von verschiedenen sozialistischen, anarchistischen, kommunistischen, aber auch liberal-demokratischen Strömungen. Alexander Buskalin, Sprecher der linkssozialistischen Partei der Arbeit, erklärt zu den Grundlagen dieser Antikriegskoordination in einem Interview mit der Tageszeitung Junge Welt Folgendes.
Wir sind erstens für die unverzügliche Einstellung der Kriegshandlungen und wir sind zweitens der Meinung, dass der Krieg in Tschetschenien kein Zufall, sondern die logische Konsequenz des sozialpolitischen Kurses der Jelzin-Administration ist. Die Brachialgewalt, die heute gegen das tschetschenische Volk zur Anwendung kommt, bekamen im Oktober 1993 auch die Verteidiger des russischen Parlamentarismus zu spüren. Jelzins Politik im Kaukasus entspricht dem Charakter der neurussischen Staatsmacht, einer Selbstherrschaft, die auf einer quasi monarchistischen Verfassung beruht. Deswegen umfasst die Opposition gegen den Jelzinismus heute auch das liberaldemokratische Spektrum, wie die von Sacharow gegründete Memorial-Gesellschaft.
Es werden Meetings, Demonstrationen und Kundgebungen in Moskau organisiert, aber auch Appelle an die ohnehin kriegsmüden und keineswegs motivierten russischen Soldaten gerichtet, nicht weiterzukämpfen. Im Krieg gegen Tschetschenien werden meist junge, kaum älter als 18-jährige Wehrpflichtige verheizt. Eine Widerstandsform gegen den Krieg, die in der westlichen Presse auch Beachtung findet, sind die praktischen antimilitaristischen Aktionen der Frauen und Mütter. Sie haben sich in einem Komitee der Soldatenmütter zusammengefunden und unterstützen Soldaten, die desertiert sind, und unterstützen die jugendlichen Männer bei der Wehrdienstverweigerung. Einige russische Frauen organisieren auch Busfahrten zur tschetschenischen Grenze und darüber hinaus, um ihre Soldatensöhne zu suchen und vom Töten und Getötetwerden abzuhalten. So viel vorerst zur innerrussischen Situation. Wie verhält sich nun der Westen und insbesondere die BRD zu dem brutalen Krieg gegen die tschetschenische Zivilbevölkerung? Jelzin war bis zum Tschetschenienkrieg nicht nur Intimfreund für Helmut Kohls, sondern auch Garant eines stabilen Russlands, vom Westen bedingungslos unterstützt. Bedingungslose Unterstützung des Westens war Jelzin gewiss, als er mittels Panzern den russischen Parlamentarismus im Oktober 1993 liquidierte und danach eine Verfassung zimmerte, die ihn, den Präsidenten, mit allen möglichen Vollmachten versah. Bedingungslos unterstützt wurde Jelzin vom Westen auch dann noch, als er sich peu à peu den Nationalismus von Schirinowski zu eigen machte. denn dem Westen ist an einem stabilen Russland gelegen. So verkündete der deutsche Kanzler auch, der Erhalt Russlands sei für alle, vor allen Dingen für die Deutschen, von allergrößter Bedeutung. Zumal jede Destabilisierung Russlands auch eine Destabilisierung Europas und Asiens bedeuten würde. Führende deutsche Wirtschafts- und Weltwirtschaftsinstitute wiesen schon 1992 in der Neuen Zürcher Zeitung auf Folgendes hin.
Wenn das Experiment Jelzin scheitert, müssen jeden Tag ausgedehnte Aufstände, Meutereien und Plünderungen befürchtet werden.
So war der forcierte Nationalismus, den Jelzin, wie gesagt, von dem Faschisten Schirinowski übernahm, ein geduldetes Integrationsmittel, wenn nicht sogar eine Möglichkeit, das neoliberale Experiment Jelzin ideologisch zu flankieren und so Ruhe und Ordnung in Russland zu garantieren. Der Sprecher des US-amerikanischen State Department, McCurry, hat sich so auch zu der zynischen Bemerkung hinreißen lassen, dass Jelzin in diesem Krieg handele, wie es in Demokratien üblich sei. Hier wird nicht nur Klartext gesprochen und das Verhältnis der US-amerikanischen Herrschenden zu dem Begriff Demokratie treffend auf den Punkt gebracht, hier wird sich auch demonstrativ hinter Jelzin gestellt. In der BRD sind die Stimmen und Reaktionen dagegen recht ambivalent. Einerseits wird von Kinkel wie Kohl immer wieder betont, es handele sich im Krieg gegen Tschetschenien um eine innerrussische Angelegenheit. Andererseits melden sich auch die außenpolitischen Hardliner der CDU-CSU-Stahlhelm-Fraktion zu Wort. Für sie ist der russische Krieg willkommener Anlass, eine neuerliche Militarisierung der deutschen Außenpolitik zu forcieren. Außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Karl Lammers betonte, der Tschetschenien-Konflikt könne nicht mehr als innerrussische Angelegenheit bezeichnet werden. Auch Bundesverteidigungsminister Volker Rühe droht:
Moskau mag Tschetschenien gewinnen. Es steht aber zugleich in der Gefahr, die Glaubwürdigkeit seiner Fähigkeit zur Partnerschaft zu verlieren.
Deutscher Militarismus und Bestrebung, militärisch wieder führende Weltmacht zu sein, paaren sich bei der rechten Fraktion der CDU-CSU mit irrationalem Antikommunismus, der dem Russen noch nie über den Weg getraut hat. Die CSU warnte auch angesichts des tschetschenischen Kriegs vor weiteren Einsparungen bei der Bundeswehr. Es ist nicht abzusehen, ob sich die nach wie vor dominierende Kohl-Kinkel-Linie durchsetzen wird, die in Jelzin immer noch Partner und starken Mann in Russland sieht. Oder ob sich die traditionsreichen deutschen Bestrebungen, Russland zu schwächen und die Expansion in den Osten auf diese Weise zu erleichtern, durchsetzen werden. Aus der sogenannten Polizeiaktion in Tschetschenien ist auf jeden Fall ein blutiger Krieg mit Hunderten von Toten geworden. Und die Reaktion führender Politiker in der BRD dokumentiert, dass die Bundesregierung noch unentschieden ist. Soll sie weiterhin Jelzin unterstützen oder den radikalen neoliberalen Gaidar von der Kapitalistenpartei Russlands Wahl? Dieser hat sich von Jelzin abgewandt. Auf der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Wildbad Kreuth hat Jegor Gaidar erneut unterstrichen, der Konflikt im Kaukasus sei keine innerrussische Angelegenheit. Die sogenannten Reformen, also die rücksichtslose Privatisierung in Russland, müsse weitergehen, der Krieg allerdings müsse gestoppt werden. Doch Gaidar und dessen Partei hat in Russland kaum eine Basis. So setzt die Bundesregierung, wie der gesamte Westen, vorläufig noch auf Jelzin. Deswegen allerdings der deutschen Bundesregierung zögerliches Handeln vorzuwerfen, wie es SPD und Grüne tun, ist absurd und leistet nur den militaristischen Bestrebungen der BRD Vorschub. Viel plausibler scheint es, die westliche Doppelmoral anzugreifen, wie auch der frühere Botschafter der UdSSR in Bonn, Valentin Falin, in der Jungen Welt.
Man kann feststellen, dass die Position der westlichen Staaten sehr inkonsequent ist. Nehmen Sie den Konflikt zwischen Georgien und Abchasen. Es war dieselbe Situation wie heute. Alle haben das so dargestellt, als seien die Abchasen Separatisten, obwohl die Abchasen als Volk, historisch gesehen, älter sind als die Georgier. Oder nehmen Sie das Problem der Kurden in der Türkei. Wer protestiert scharf in Frankreich oder in den Vereinigten Staaten gegen das, was dort vor sich geht? Man darf nicht gleiche Erscheinungen mit unterschiedlichen Messlatten messen. Man kann auch nicht die Gewaltanwendung in Moskau gegen das Parlament gutheißen und sich jetzt empören. Der Sturm auf das Weiße Haus ist das Anfangsglied einer Kette gewesen, deren weiteres Glied der Krieg in Tschetschenien ist.